Ja, ich freue mich, dass ich hier da sein darf. Einmal seit längerem wieder. Danke vielmals für den ganz herzlichen Willkommen, den ich erlebt habe, den ich eigentlich jedes Mal erlebe, wenn ich da sein darf. Und vor allem, ich bin wirklich erfüllt gewesen, jetzt auch nochmal beim Vorbereiten, dass das ausgerechnet Pfingsten ist, wo ich zu euch reden kann. Und an Pfingsten kann predigen. Bei uns in Hallau predigt jetzt gerade der Jugendpäster aus der Quarantäne raus. Und wenn ich jetzt keine Predigt da hätte, hätte ich müssen spontan dort mich vom Geist leiten lassen. Vielleicht hätte ich das gleiche gepredigt wie da, aber ich bin froh, dass ich dir Gedanken können machen zum Thema Pfingsten, weil es ist mir wieder einmal mehr nahe bewusst worden, dass Pfingsten eins von der absolut hier versucht zu sagen, höchste und wichtigste Feste ist. Sind alle Feste wichtig im Kirchenjahr. Aber bei Pfingsten ist das Wirklichkeit geworden. Das erlebt worden, wo angekündigt worden ist über ein paar Jahrtausend und wo die ganze Menschheit darauf gewartet hat, dass nämlich jetzt das wirklich auch passiert, dass die Welt verändert wird. Und gerade das Pfingsterlebnis, so wie wir es jetzt ein bisschen gehört haben, wenn man das so ein bisschen sich vor Augen malen, sind die Jünger, sind vor dem Erlebnis, bevor das der Geist Gottes Gegenwart gekommen ist, haben die sich getroffen zum Gebet im Raum und haben gerungen, dass jetzt doch etwas mehr passiert. Und sie sind eigentlich vermutlich fast ein bisschen depressiv gewesen oder haben schwierige Phasen gehabt, es ist einfach nichts passiert. Und dann kommt Gott mit den Feuerzungen, mit dem Erlebnis und ein riesen Rauschen. Und nachher liest man, es ist alles anders geworden, total anders geworden. Ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, dass wir eher ein bisschen so leben wie die Jünger von Pfingsten. Man wünscht sich, da mal etwas passiert in dieser Welt von Gott. Dass Gott kommt und mal etwas neu macht. In meinem persönlichen Leben, einfach komm doch mal und mach jetzt das alles neu. Du hast es verheißen, dass du mich veränderst. Gerade heute Morgen hatte ich eine Diskussion mit der Frau und dachte, es wäre schon cool, wenn Gott käme und einfach mal wieder alles durchwischen und ich wäre ganz anders und wäre perfekt. So. Und auch in dieser Welt und mit dem Covid-Zeug und weiss ich was. Gott, komm doch, oder? Und bei Pfingsten ist man, und übrigens, mein Thema ist, wir sind jetzt da, das Thema ist, die Kirche ist einzigartig und sie ist unstoppable. Man kann sie nicht stoppen. Man kann sie nicht stoppen. Und wenn man da liest, was an Pfingsten passiert ist, ich habe da noch so einen kleinen Zusammenzug. Nachdem der Heilige Geist gekommen ist und in Feuerzungen auf die Leute, die sich dort getroffen haben, auf die Jünger gekommen ist, liest man nachher dann so folgende Sätze. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Die Gläubigen sind wie eine riesige Familie gewesen. Tag für Tag, also nicht bloß Woche für Wochenende oder ab und zu am Sonntag, kamen die Gläubigen einmütig, wow, im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Am ersten Tag sind es Tausende gewesen, die gerade zum Glauben gekommen sind. Also Jünger im Räumli, Batsch Gott kommt und alles ist anders. Uns passiert etwas. Das ist Pfingsten. Kirche kann man nicht stoppen. Die Kirche ist verfolgt worden in den letzten 2000 Jahren. Die Kirche ist bis heute belächelt worden. Aber weltweit gibt es im Moment 42'000 Konfessionen, die sich auf Jesus Christus berufen. 42'000. Allein in der Schweiz gibt es rund 70 freikirchliche Denominationen. Und Krishona ist eine davon, eine von den grösseren, grössten. 70 Denominationen, wo ja wieder mehrere Gemeinden dahinter sind. Krishona hat ein bisschen mehr als 90 Gemeinden. Kirche kann man nicht stoppen. Und Kirche ist in dem Sinne, ich habe es gesagt, oder ich habe es vorhin so auch auf dem Beamer geschrieben, sie ist in dem Sinne einzigartig. Sie ist einzigartig. Es gibt keine andere Organisation, die so einzigartig ist wie die Kirche. Aber die Kirche ist in dem Sinne sehr vielfältig. Wie gesagt, 42'000 Konfessionen und keine ist gleich wie die andere. Also, ich habe da nochmal gelesen, da beim orthodoxen Kirchen oder? In der Schweiz gibt es armenisch, apostolisch, orthodox, es gibt äthiopisch-orthodox, griechisch-orthodox, koptisch-orthodox, russisch-orthodox, serbisch-orthodox und so weiter. Nochmal schon so ein bisschen in dem Bereich. Es ist sehr vielfältig und gleich einzigartig. Bei uns in der Gemeinde ist letztlich das Kind auf die Welt gekommen und ein Fötchen geschickt, wenn man so ein Kind sieht, ist einzigartig. Jedes Kind ist einmalig, einzigartig, wunderbar. Und man ist immer versucht zu sagen, wenn man so ein Fötchen sieht, jedes Kind ist doch perfekt. Ist alles dran und so, oder? Aber sobald ein Kind älter wird und sogar dann irgendwann so ein bisschen Teenager und erwachsen wird, merkt man, es ist einzigartig, jedes. Aber perfekt irgendwo in einem göttlichen Sinn, von mir aus. Genau. Und so sind auch wir Kirchen. Die Frage ist, was macht eine Kirche einzigartig? Was macht denn eine Kirche einzigartig? Warum ist Kirche von Jesus Christus nicht zu stoppen? Was macht es denn aus? In Epheser 1, Vers 17 bis 23 finden wir die Antwort. Ich habe dazu den Vers oder ein Ausdruck oder ein Teil von dem gebracht. Vers 19, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Gläubigen, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mal gerade schnell schauen. Genau. Und dann heißt es noch vorher, mit ihm, mit ihr hat der Gott ihn zum Herrscher eingesetzt, Jesus Christus. Und dann im Vers 22, alles hat Gott ihm, also Jesus, zu Füßen gelegt und ihm zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Und dann kommt's. Sie, die Gemeinde, ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr, in der Gemeinde, mit seiner ganzen Fülle. Also Gott lebt mit seiner ganzen göttlichen Fülle in der Gemeinde Jesu. Die ganze Fülle Gottes ist versammelt heute Morgen, wie ich versucht zu sagen. Die ganze Fülle Gottes ist jetzt da. Muss ich das mal ein bisschen vergegenwärtigen. Muss sagen, und jetzt da wieder mit dem Kind und perfekt oder eben nicht perfekt und so weiter. Oder? Aber ich habe ein anderes Bild mitgebracht. Wir haben junge Kätzchen bekommen, vor ein paar Wochen. Das sind so kleine, herzige Kätzchen. Wenn man in die Küche läuft, springen einem die so entgegen, auf ihre kindliche, babyhafte Art. Mega herzig. Mega herzig. Wenn der herzige Kätzchen erwachsen ist, ist es immer noch herzig. Aber wenn es in den Garten rausgeht, dann sage ich immer, ich will keine Maus und kein Vogel sein. Wenn die kleinen, herzigen Kätzchen, die man streicheln kann und schnurren, zum Fenster rausgehen, in den Garten raus und einen Vogel sehen oder eine Maus, dann muss man mal in diesen Kätzchen die Augen schauen. Was steckt eigentlich in diesen Kätzchen? Und so ist es auch in der Kirche. Ich habe das Bild mitgemacht. In jeder Katz steckt ein Leu. In jeder Kirche steckt der Leu Gottes. In jeder Kirche, in jeder Gemeinschaft der Gläubigen steckt die Fülle Gottes. Das heisst, eine Kraft, die überdimensional grösser ist, als wir es uns vorstellen können. Und als wir ja, wenn wir uns jetzt mal einfach so anschauen mit allen Fehlern, als wir sind. Aber in uns innen steckt eine riesige Kraft. Und ich glaube, ein Geheimnis ist, ob wir das realisieren, dass da eben eine Kraft ist, die viel, viel grösser ist, als ich es mir vorstellen kann oder als ich es nur in mir oder in meinem Nachbarn sehe. Das ist ein bisschen das eine. Jetzt gibt es aber den berechtigten Punkt, da viele mir sagen, wenn ich jetzt so begeistert von Kirche und Gemeinschaft rede, und ich bin begeistert, nicht wegen der Kirche vielmal, sondern weil eben Gott da drin steckt. Dann sagen sie mir, ja, aber ich kenne Kirche so nicht. Ich kenne Kirche so nicht. Und ich möchte, bevor ich weiterrede, von drei ganz grossen Hindernissen reden, die uns sehr oft hindern daran, dass wir eben die Kraft entdecken oder die Kraft können leben als Kirche. Drei grosse Hindernisse, warum wir vielmal die Liebe und die Kraft Gottes nicht erleben. Es sind so ein bisschen drei Gruben, die da gezeichnet sind. Das eine ist, ein grosses Hindernis ist die Kirche selber für viele, um die Kraft zu entdecken. Sie sehen die Kirche, so wie wir sind, und müssen sagen, also wenn das der Himmel auf Erde ist oder Gottes Fülle ist, weil die Kirche ist unperfekt. Spätestens, wenn ich drin komme, ich gehe wieder, keine Angst. Spätestens, wenn ich dabei bin, ist sie unvollkommen, ist unperfekt. Weil ich unperfekt bin, weil wir alle zusammen nicht perfekt sind. Und das ist natürlich vielmal schon ein Anstoss. Und ich muss schon sagen, ich kann jetzt hier zu Behring ein bisschen sagen, ah nein, es ist noch im Internet. Ich leide schon auch daran. Und erst kürzlich hat mir jemand gesagt, weißt du, Ich würde, jemand, der überhaupt nichts am Hut hat mit Gott, hat mir gesagt, weisst, ich finde es einfach schon noch schwierig. Die, die mir im Dorf das Leben am meisten schwer machen, das sind Leute, die in die Kirche gehen und engagiert sind in der Kirche. Und wieso muss das sein? Müssten die nicht? Und so. Ist nicht in unserem Dorf. Ich habe auch nichts von Behringen gehört, das war ein anderes Dorf. Aber es ist doch vielmehr so, und das hat natürlich auch seine Gründe, weil die Kirche natürlich einen höheren Anspruch hat, man hat auch eine höhere Erwartung und vor allem rechnet man mit, dass in der Kirche tatsächlich auch unperfekte Menschen sind und so weiter. Es gibt ganz viele verschiedene Gründe, aber das ist für viele ein Hindernis, um die Liebe Gottes zu erleben. Das zweite Hindernis ist der Christ, der Gläubige selber. Für ganz viele Leute ist das der grosse Punkt, warum man sich nicht vorstellen kann, dass Gott jetzt gütig ist. Weil wo Menschen sind, da wird man verletzt und da macht man Fehler. Und das ist auch so, wie man Christ trifft. Und das ist einfach ein riesiges Hindernis. Dritte Hindernis ist vielmal Jesus selber. Wenn man näher heranschaut, die Menschen, die Gottes Liebe noch nicht so kennengelernt haben, die fragen die sich ja, ist denn das ein Gott von der Liebe, wo Jesus am Kreuz sterben lässt? Ist dann Gott von der Liebe, wo von mir dies und jenes erwartet, was man da alles sollte und nicht darf und überhaupt? Der so ein Christus. Die Lösung ist die, letztlich auch wieder da, was Pfingsten passiert ist. Die Lösung ist die, dass man zuerst die Liebe Gottes erleben muss. Nicht die Liebe von vollkommenen Christen und von einer perfekten Kirche und von den Sachen, die Jesus wichtig sind, sondern wenn uns die Liebe Gottes begegnet, unser Herz erfüllt, unser Leben reinkommt und wenn wir diese Liebe entdeckt haben, aus dieser Liebe heraus ist es möglich, Jesus Christus zu verstehen, was er meint. Aus dieser Liebe heraus ist es möglich, andere unvollkommene Menschen, sogar Christen, zu lieben. Und aus dieser Liebe heraus ist es möglich, auch sich zu engagieren in einer unvollkommenen, unperfekten Kirche. Aber der Weg ist umgekehrt. Die Liebe Gottes zuerst, die Gegenwart Gottes zuerst und dann wird es anderen möglich. Und nicht, weil Kirche, Menschen oder was wir von Christus meinen, zu wissen, perfekt und vollkommen ist und unser Herz jetzt gerade sofort erfüllt, sondern Gottes Liebe zuerst. Genau, jetzt. Weißt du das Geheimnis? Ich habe es schon ein paar Mal angetönt. Weißt du denn das Geheimnis von dieser Fülle? Man entdeckt das Geheimnis von dem, was an Pfingsten passiert ist und was eine Kirche zu einer unaufhaltsamen Kraft und Gemeinschaft macht, einzigartig macht. Weißt du das Geheimnis? Man merkt es in einer Geschichte, die ich uns mitgebracht habe, ist Markus 11. Markus 11, Vers 15. Und das ist eine Geschichte, wo man so richtig spürt. Und wenn man Quintessenz liest, merkt man, was ist eigentlich der Punkt von uns als Kirche und von Pfingsten. Das heisst dort, ich lese ein paar Verse daraus. Als sie wieder nach Jerusalem kamen, also Jesus und seine Jünger, ging Jesus in den Tempel und fing an, die Händler und die Leute, die bei ihnen kauften, hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und ließ nicht zu, dass weitere Waren durch den Tempelhof getragen werden. Er fuhr sie an. In der Schrift heißt es, mein Haus soll ein Ort des Gebets für alle Völker sein. Aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und da gibt es nichts zu beschönigen. Jesus Christus ist so richtig sauer. Er ist sauer, er ist verrückt. Da läuft etwas Fundamentales falsch. Und wenn Jesus Christus, ich sage es jetzt ein bisschen auf Schweizerdeutsch, verrückt ist, dann ist wirklich etwas fundamental nicht gut. Und ich tue jetzt das einfach mal so bildlich koppeln. Im Tempel, im Haus Gottes, in der Gemeinde von den Gläubigen dortzumal. Und die ganz grosse Frage ist, warum genau ist er sauer? Was ist denn der Punkt? Mein Haus soll ein Gebetshaus oder ein Ort des Gebets für alle Völker sein. Kraft von der Kirche, Fülle von der Gottes. Da, was eine Kirche unaufhaltsam macht, ist Gottes Gegenwart. Das ist der Punkt. Das Ziel ist, dass Gott im Tempel, in der Gemeinde wohnt. Dass Gott gegenwärtig ist. Dass Gott bei den Menschen wohnt. Und dass überall, wenn Menschen in eine Kirche gehen, in eine Glaubensgemeinschaft gehen, dann erleben sie Gottes Gegenwart. Sie erleben nicht vollkommene Christen, vollkommene Gemeinschaft, vollkommene Organisation oder was auch immer. Sie erleben auch nicht den Musikstil, der ihnen auch mega gefällt und das einzig richtige und die einzig wahre göttliche himmlische Musik ist, Klammer zu, sondern sie erleben Gottes Gegenwart. Jesus war sauer, weil der Ort, wo Gott gewohnt hat oder wohnt oder sollte wohnen und erlebbar sein, der wird gar nicht gesehen. Der wird gar nicht erlebt dort. Es ist eine ganz andere Geschichte, was dort abgelaufen ist im Tempel, als da, dass Gott dort wohnt. Das war nämlich der Ort, wo Jesus mit Schriftgelehrten über die Bibel diskutiert hat. Das war der Ort, wo er als Teenager schon war und die Eltern haben ihn gesucht. Und er dann ihnen logisch gesagt hat, ja, ich bin dort, wo mein Vater ist. Ich bin dort, wo mein Vater wohnt. Und genau das ist gemeint. Ein Ort, wo Gott wohnt, wo Gottes Gegenwart ist. Und das ist das Zentrum. Und die Frage ist jetzt, was für eine Vorstellung von Kirche haben wir? Und auch da wieder gibt es eben drei falsche Vorstellungen, wo man ganz schnell drin rutscht. Ich habe hier dazu drei Bilder gebracht. Kirche ist mehr als eine Veranstaltung. Kirche ist nicht nur eine Veranstaltung. Ich weiss noch, wenn ich manchmal Hochtrauungen habe oder auch andere schöne Anlässe und dann sind Leute da, die sonst nicht so in einer Kirche sind und dann sagen sie mir manchmal nachher, ja genau so stelle ich mir Kirche vor. Und ich denke immer, das ist einfach eine Hochzeit, oder? Da gibt es ja nichts Schöneres, als wenn ein Bärli und alles ist freudig und man drin singt Katurlieder und so weiter, oder? Oder jemand hat mir mal gesagt, das war die andere Seite, hat er gesagt, er findet, wir sagen keine richtige Kirche. Und ich habe ihn gefragt, ja, warum denn nicht? Ihr habt nicht ein Orgelstück gespielt. Weil für ihn sind Kirche, da muss einfach ein Orgel spielen, sonst ist man keine Kirche. Und übrigens hat er dann noch gefragt, habt ihr eine Glocke? Und wir haben keine Glocke jetzt bei uns. Es gibt derige, oder? Oder haben. Also, Kirche ist mehr als nur eine Veranstaltung. Kirche ist auch mehr als die Stunde oder anderthalb, wo wir am Sonntagmorgen zusammen sind. Kirche ist viel mehr. Kirche ist der Ort von der Gegenwart Gottes. Dort, wo Gott ist, wo wir Gott erleben. Dort, wo er wirken kann. Dort ist Gott. Und dort ist Kirche. Genau. Oder das zweite falsche Bild. Kirche ist kein Hotel. Das ist so ein bisschen in der westlichen Welt, habe ich das Gefühl, das ist vielmals schon ein bisschen Gefahr. Da habe ich das Gefühl, die Kirche ist doch wie ein Hotel. Ich komme und ich werde bedient, oder? Ich bin vor ein paar Jahren, ich bin zweimal mit dem Seniorentreff in einer Woche gewesen, wo man in einem Hotel war. Und für mich ist Hotel mega cool. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das super. Auf alle Fälle, wir sind im Hotel und ich hatte ein eigenes Zimmer, das war riesig. Und ich musste es mit keinem Senior teilen. Und im Hotel ist es auch so, ich weiss noch einmal von einer Seniorenwoche, hatte ich ein kleines Problem gehabt, dass ich mir zur Nacht in den Sinn kam und dachte, oh, das muss ich für den nächsten Tag eigentlich wissen. Jetzt mitten in der Nacht. Und was konnte ich? Ich konnte runtergehen an die Rezeption, ich weiss nicht mehr, 2 oder 3 zur Nacht, oder? Und sie war jemand da. Und der war freundlich. Und der hat alles gemacht, was ich wollte. Ich habe erfahren, dass man sogar in einem Hotel ein Frühstück aufs Zimmer bringen kann. Ja, mega cool. Ich habe es noch nie gemacht. So. Also ich denke immer so ein bisschen an Brösmeli nach am anderen Abend. Aber auch das Problem wäre gelöst. Wir waren einmal im Hotel gewesen, da als Senioren-Ding. Da hat's jeden Abend haben sie die Decke anders kreiert. Haben sie irgendwie so ein Gebilde gemacht, so Kunstwerk. Und immer sauber. Ich musste nichts machen. Ich musste nicht meine Kinder schicken, das Zimmer aufräumen oder was auch immer. Hotel ist super. Aber es ist nicht Kille. Hotel ist ein Inbegriff von dem, ich sitze her, mache das Maul auf und ich werde gefüttert. Mit dem, was ich gerne habe, natürlich, oder? Aber das bringt uns nicht weiter. Kirche ist viel mehr. Kirche ist Gottes Gegenwart. Und Gottes Gegenwart, wo mit mir etwas vorhat, wo in mir etwas macht und ich mache etwas. Ein Freund von mir, der auch Pastor ist, sagt immer, es ist so schade, dass die meisten Christen Bratwurst-Christen sind. Ich finde es ein bisschen despektierlich. Aber er hat dann gesagt, die meisten sitzen wie im Stadion, schauen einem Fußballmatch zu und essen eine Bratwurst dabei. Und sagen dann, was sie gut finden oder was nicht. Das bringt uns nicht weiter und vor allem, das bringt nicht das Licht in die Welt. Er müsste noch viel sagen zu Bratwurst-Christ, zu Hotel. Aber noch eine dritte falsche Vorstellung. Und da trifft der Kern von der damaligen Zeit im Doppelten von Jesus. Christsein ist keine Geschäftsbeziehung. Das Ding, was Jesus da hat müssen erleben im Tempel, wo sein Vater wohnt, wo der Schöpfer wohnt, mit seiner ganzen Fülle und Gegenwart, wenn er dort hat müssen erleben ist, in dieser Woche, das war so eine besondere Viertagswoche, wo er dort war, in so Wochen hat man können anweisen, haben die bis zu 250'000 Tiere geschlachtet. 250'000 Tiere haben sie geschlachtet. Und logischerweise, die Tiere mussten man kaufen, weil wir hat ja nicht alle haben so viele Tiere gehabt, hat man müssen handeln, damit man sie dann können opfern und so. Und was Jesus da erlebt hat im Tempel, ein riesen Durcheinander. Ich stelle mir vor, auch einen Gestank. Und dann, wenn man dann die Tiere geschlachtet hat, das war ja auch gerade dort in der Nähe gewesen, und dann noch verbrennt hat. Und dann ein Rufen, wo dann das günstigste Tier überkommt und gleich, wow, immer und so. Eine Handelei. Es ist sehr wohl richtig, wir brauchen die Vergebung von unseren Sünden. Es ist nicht falsch gewesen, dass die Tiere geopfert haben. Aber was nicht richtig war, ist, dass es gar nicht mehr ums Eigentliche gegangen ist. Um die Gegenwart Gottes. Um in die Gegenwart zu kommen und in dieser Gegenwart zu sein. Um das ist es gar nicht mehr gegangen. Wir haben diskutiert, welches Lied jetzt richtig ist, wie viele Sänger dann dürfen auf der Bühne stehen, welche Bibelübersetzung die richtig ist, wie viele Bibelstunden man macht pro Woche, wie viel. Jetzt ein bisschen auf heute gekoppelt, oder? Um was geht es genau? Wir wollen Gott begegnen. Und er soll uns begegnen. Um das geht es. Es geht auch nicht darum, Gott, jetzt habe ich also ein Jahr lang, habe ich nur einmal gefehlt im Gottesdienst und ich habe kein goldiges Löffel bekommen. Da hat man früher noch bekommen, wenn man in den Chor gegangen ist. Weil wer ist früher in den Chor gegangen? So? Genau. Also in vielen Chören hat man goldige Löffel bekommen. Also, so, wie man immer schön gegangen ist, oder? Es ist keine Geschäftsbeziehung mit Gott. Es ist ein riesiges Geschenk, wenn wir mit Gott zusammen sind. Das ist es eigentlich, der Punkt. Aus dem heraus, was will denn Gott bewirken? Also was passiert denn? Dort, wo Gott wohnt, dort, wo mir Gott begegnet, dort wird unser Leben verändert. Dort ist heiliger Boden. Paulus hat es mal den Korinther so geschrieben, wir sind Gottes Mitarbeiter, wir als Apostel, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Oder anders gesagt, wo der Mose Gott begegnet ist, beim Dornbusch, das erste, was er gehört hat, ist, zieh die Schuhe ab, da ist im Fall heiliger Boden. Das heisst, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, passiert etwas. Da ist wirklich etwas. Und das nicht bloß in unserem Kopf. Wir wissen nachher etwas mehr, wenn wir zum Gottesdienst ausgehen oder zur Bibelstunde oder so, sondern Gottes Gegenwart ist im Fall da. Und er macht etwas mit uns. Er will nicht nur uns begegnen und sie schön, sondern er macht, er verändert etwas in uns. Pfingsten vorher und nachher. 12 Jünger, wo ich sage es jetzt ein bisschen respektierlich, eben halb depressiv auf irgendetwas gewartet haben. Und nachher, an einem Tag, tausende von Leuten zum Glauben kommen und jeden Tag haben sie sich getroffen zur Andacht und im Tempel und in den Häusern und überhaupt. Das vorher, nachher. Gott macht etwas mit uns. Und die Frage ist, was darf er denn machen, wenn er bei uns wohnt? Ich habe da zwei Zitate gefunden. Ja, nie können auslösen, oder? Der Schauspieler hat mir geschrieben, die meisten Frauen setzen alles daran, einen Mann zu ändern und wenn sie ihn dann geändert haben, mögen sie ihn nicht mehr. Oder das zweite von Mark Twain. Als ich 14 war, war mein Vater so unwissend. Ich konnte den alten Mann kaum in meiner Nähe ertragen. Aber mit 21 war ich verblüfft, wie viel er in 7 Jahren dazugelernt hatte, oder? Was haben wir für eine Vorstellung von Veränderungen, die passieren sollen? Wir haben in der Regel die Vorstellung, dass die Welt sich so verändern muss, wie wir es uns denken, oder? Und vor allem die anderen sollten sich noch ein bisschen ändern, weil dann wird der Ort von dieser Erde schon auch noch mal ein bisschen besser, oder? Aber es geht um etwas ganz anderes. Psalm 139, finde ich, ist ein perfekter Psalm für den Ausdruck von dem, dass die Gemeinde Jesu einzigartig ist und was Gott will machen. Psalm 139 heisst am Anfang vom Psalm, Gott kann man gar nicht fassen, oder? Der ist so gross. Und in der Mitte vom Psalm heisst es, der Mensch ist von Gott geplant und denkt, so wie die Gemeinde auch. Und er ist wunderbar. Er ist einzigartig gemacht. Jeder, du, bist einzigartig gemacht in seinen Augen. Und das schon im Mutterleib einzigartig denkt. Und dann am Schluss zum Psalm sagt der Psalmbeter, jetzt aufs Thema Veränderung, erforsche mich Gott. Komm in mein Leben hier. Und erkenne mein Herz, prüfe und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Oder? Und dann heisst es, und ich mache alles, damit ich besser werde. Sag mal, was ich mal tue, und ich tue es. Da heisst es dann, und leite mich auf ewigem Weg. Und da ist sanft, ganz sanft da angetönt, dass nicht wir selber uns verändern müssen, sondern dass Gottes Gegenwart uns verändert. Sein Geist schafft die Veränderung, die nötig ist. Weil es ist nicht alles schlecht, was wir als schlecht anschauen. Und vor allem geht es eigentlich darum, dort, wo Gott wohnt, dort, wo Gott ist, ist eigentlich der Himmel, oder? Sind wir uns mit dem einig? Dort, wo Gott ist, ist himmlisch. Und dort, wo Gott ist, ist die himmlische Kultur. Also, wenn Gott da wohnt, ist da der Himmel. Wenn Gott in mir inne wohnt, dann ist es Ziel, dass der Himmel in mich reinkommt. Die himmlische Wert, die himmlische Art. Wenn Gott in unserer Kirche wohnt, dann sind himmlische Werte da drin. Dann strahlen wir das nicht nur aus, sondern wir erleben Idee in einer himmlischen Kultur, so wie es Gott denkt hat. Und darum glaube ich, und das ist eine Klammerbemerkung, es würde sich lohnen, noch viel mehr darüber nachzustudieren, wie sieht eigentlich der Himmel aus? Was sind eigentlich was ist da für eine Kultur dort? Weil das ist die Kultur, wo Gott lebt, wenn er denn darf, in unserer Mitte leben. Der Himmel wird in unser Herz kommen. Und wir in unserer Gemeinde haben ja mal so probiert, im Ansatz ein bisschen zu formulieren, was so himmlische Werte denn ausmacht. Und damit wenn wir die im Absoluten leben würden, dass die den Himmel auf Erde bringen würden. Aber ich muss sagen, es ist ein Versuch und es leider lange zu uns nicht, das heute jetzt alles genauer anzuschauen. Aber so in die Richtung geht es, wenn Gott bei uns und in meinem Herzen wohnt. Wir erkennen dort und leben aus dem heraus, dass Gott gut ist und gut gelaunt. auch wenn ich einmal umgehe und einen Seich mache, er ist gleich gut gelaunt. Wenn meine Kinder, ich habe immer ein Bild gesehen, wie meine Kinder angefangen haben, laufen lernen, oder? Welche Schritte zählt man? Oh, gestern ist er 7-mal umgehauen, heute bloß noch 6-mal. Nein, wenn die Großmutter auf Besuch kommt, er hat 2 Schritte machen können. Hast du das gesehen? Das ist der Punkt. Gott ist gut gelohnt. Er zählt nicht an, was wir falsch machen, sondern er freut sich über all dem, was wir richtig machen. Wir haben eine fröhliche Identität. Eine fröhliche Identität. Wir leben nicht auf Sündersein fokussiert, sondern auf Kindschaft und auf Heilige fokussiert. Es ist eine fröhliche Geschichte. Fokussiert auf seine Gegenwart. Es geht eigentlich nur darum, Gott, du bist jetzt da, was willst du? Jesus ermächtigt für übernatürliches Wirken. Der Himmel, da passiert etwas Übernatürliches. Wir erwarten, dass Gott Wunder tut. Punkt. Er kann heilen, auch Krebs oder was auch immer. Da er es nicht immer macht, ist seine Geschichte. Wir erwarten, dass der Himmel auf Erde kommt und auch so Sachen passieren. Wir ehren den anderen. Wir ehren unsere Mitmenschen. Jeden und zu jeder Zeit. Und das heisst zum Beispiel, wir reden nicht schlecht über andere. Ja, gäbe es noch viel sagen dazu. Und wir selber sind so grosszügig, weil der Vater so grosszügig ist und so weiter. Wie gesagt, wir müssen da noch viel, viel mehr sagen. Aber wenn ich noch will, zum Schluss dazukommen ist, ist auf mein letzter Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist. Wenn man das realisiert, dann, dass dort, wo Gott wohnt, dort passiert etwas. Und das ist eigentlich das Hauptziel, Gottes Gegenwart. Denn nachher stellt sich eine Frage, und wo findet jetzt das überall statt? Wo findet jetzt das statt, dass wir in Gottes Gegenwart sind? Vor Pfingsten hat das eigentlich nur im Tempel stattgefunden. Und schon auch bei einzelnen Glaubensbeziehungen, aber so als Gemeinde, als Kirche, hat es das in dieser Form noch nicht gegeben. Erst, wo der Heilige Geist Gottes Gegenwart in jedem Gläubigen wohnt und dann in der Gemeinschaft von allen Gläubigen natürlich den doppelt, kommt ja dann mehr zusammen. Da passiert denn das. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig in Tempel zusammen. In dem Sinne, wem genau gehört die Gemeinde? Wem gehört genau die Gemeinde? Wem seine Kind ist? Kind ist Kirche. Wir sind Gottes Mitarbeiter, sagt der Paulus. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Kirche ist nicht unser Kind, ist Gottes Kind. Und da drinnen gibt es auch wie drei Fehlmeinungen. Viele Leute sagen, oder Fehlsichten, es ist meine Gemeinde. Oder hat mindestens die Haltung, man sagt es manchmal nicht so, aber es ist doch meine Gemeinde. Und da impliziert, der Gemeinde muss so sein, dass es mir gefällt. Sie gehört ja mir, oder? Es muss richtig laufen, ich muss Verantwortung tragen da drinnen. Und ich will das auch und ich mache das auch. Und darum finde ich auch alle Fehler raus, die die anderen machen oder die nicht gut laufen und so weiter. Das ist eine falsche Sicht, das ist nicht meine Gemeinde. Es gibt nochmal eine andere falsche Sicht, Gott gehört den anderen. Das ist nicht meine Sache, das ist die andere ihre Sache. Geht mich eigentlich nicht an. Ja, hast du auch gehört, was wieder Kirche passiert ist und so weiter. Und dann gibt es eine dritte falsche Sicht, aber man sagt, Kirche gehört niemandem. Das heisst, jeder kann machen, was er will. Spielt keine Rolle. Kirche ist Gottes Kind, Gottes Bau, Gottes Anliegen. Das ist sein Kind. Ich will nicht schlecht reden über sein Kind. Rede mal schlecht über ein Kind von jemand anderem, also ihm gegenüber selber. Da haut nicht her, egal wie viele offensichtliche Fehler ein Kind hat, kommt nicht gut an. Was meine Katzenmutter schon macht, die Jungen verteidigen, da machen erst recht Menschen wie die eigenen Kinder. Und das zu Recht, und das gilt auch im Blick auf Kirche. Es ist Gottes Kirche. Und jetzt, und wo genau ist Kirche? Wir haben schon ein bisschen gehört im Ansatz, ist also nicht mehr nur am Sonntagmorgen. Es ist auch nicht in den ganz heiligen Hauskreis. Die einen, die dann da schon recht perfekt miteinander umgehen miteinander. Sie ist auch nicht in der Bibelstunde, sie ist auch nicht am Seniorenmittag. Kirche ist überall. Kirche ist überall dort, wo du bist, wo ich bin. Mit Gott zusammen. Kirche findet überall dort statt, wo wir sind. Das ist Kirche. Und erst recht, wenn wir miteinander natürlich zusammen sind. Aber der Himmel auf Erde kommt überall dort drin, wo ich zusammen mit Gott meinen Glauben lebe. Und darum auch Kirche nach Hause, wie wir es gehört haben, ganz, ganz am Anfang, findet ja dann statt, wenn Gott in mir wohnt und ich überall, wo ich bin, mit Gott zusammen wohne. Sicher, wenn wir uns treffen als Kirche, aber erst recht auch in der Familie, im Beruf, im Hobby. Überall, wo ich bin, ist auch Kirche. Überall, wo du bist, ist Kirche. Das ist nicht nur am Hochzeit und eben nicht nur am Sonntagmorgen, sondern überall. Und die Frage ist, was strahlen wir aus? Und da noch das letzte Beispiel. Ich, als ich ein kleines Kind war, waren für mich die Familienfeste immer so ein bisschen langweilig gewesen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Da haben die grossen, gewichtigen Sachen geredet, wo man hätte zulassen müssen oder was auch immer. Aber wenn ein Onkel dabei war, ein bestimmter Onkel von unserer Familie, dann waren es immer gute Feste gewesen. Manchmal haben wir schon vorausgefragt, kommt der Onkel, ich sage es jetzt, kommt der Onkel Adolf auch? Wenn wir gewusst haben, der kommt auch, dann war es fest geredet gewesen. Weil es war einfach lustig gewesen. Es war einfach schön gewesen. Es war einfach fröhlich gewesen. Es war einfach spannend gewesen, wenn er dort war, oder? Ich wünschte mir von ganzem Herzen, dass das die Leute von uns auch sagen. Von mir, aber auch von uns als Kirche. Ah, Kishona Beringer macht auch mit. Okay, 1. August ist gerettet. Oder ich weiß gar nicht mehr, über das immer noch mit dem Brunch machen oder nicht. Ah, wenn der Heiri da dabei ist, dann ist es gerettet, dann ist es einfach, dann kommt es gut. Und auch da drin nicht, weil wir mega lustige, fröhliche, jüngste Kinder sind, sondern weil Gott in uns innen wohnt und wir die himmlischen Werte, überall wo wir sind, weitertragen. Gott möge uns segnen an mir, dass uns das gelingt. Amen. Ich darf noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass es ein Nachher gibt. Danke, dass du den Heiligen Geist geschickt hast, der uns erfüllt, wo wir dürfen dich erleben, und zwar nicht bloß an einem bestimmten Ort, sondern überall, wo man uns mit dir verbindet. Überall, wo ich bin, mit dir zusammen, dort wohnst du und dort wohnt der Himmel. Ich danke dir von Herzen, dass wir dürfen aus dem heraus wissen, es hängt nicht an uns. Dass wir als Kirche eine Ausstrahlung haben in dieser Welt. Es hängt an dir und an dem, dass wir uns an dich hängen. Und Herr Jesus, ich wünschte mir, dass wir alle zusammen heute Morgen ganz nahe sagen, wir wollen uns an dich hängen. Wir wissen, ob wir in der Familie sind oder am Arbeiten sind nächste Woche oder ob wir unser Hobby ausfüllen. Wir wissen gern, dass du in unserem Herzen wohnst und wir bei dir wohnen. Herr, wir wollen das ganz, ganz fest machen. Und ich glaube auch, dass einige jetzt auch heute Morgen da über dem Fernseher, am Livestream oder da jetzt bei uns in der Mitte den tiefen Wunsch haben, wir wollen, dass dein Geist uns ganz neu erfüllt. Und dass du ganz neu in mich herkommst. Und wir wollen dir einfach sagen, wir wollen. Wir sind offen und wir suchen dich. Und Herr, ich bitte dich jetzt, dass du alle die Herzen und die, die von Herzen jetzt vor dir stehen, unter uns, und dich wollen empfangen, dass du jetzt das erlebbar erfüllst. Und ich will dich auch bitten, Heiliger Geist, für die schwierigen Situationen, wo wir die Hei haben, zum Teil einzelne von uns, oder im Beruf haben, oder in Beziehungen inne haben, da bitte ich, dass du jetzt auch ein Pfingsten schenkst, dass deine Gegenwart drin kommt und etwas Himmlisches verändert. Wir können es nicht machen, aber wir wollen es erbitten. Und wir erwarten es und wir freuen uns auf dein neue Wirken. Danke, dass du ein Pfingsten schenkst, ein neues Pfingsten. Und wir wollen das fröhlich annehmen und aus dem heraus erleben. Du bist mit uns. Amen.